schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen. Neben mir sitzt wie immer Philipp Möller und wir haben heute einen ganz tollen Gast. Und zwar reden wir mit Maurice Höfgen darüber, warum soziale Wohnungspolitik nicht am Geld scheitert. Maurice ist einer der bekanntesten deutschen Vertreter der Modern Monetary Theory, arbeitet zur Wirtschafts- und Finanzpolitik, ist Autor dreier Bücher, Podcaster, YouTuber. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Wir gehen gleich rein ins Thema. In Umfragen geben ja ganz viele Menschen immer wieder an, dass Wohnen eigentlich eines der wichtigsten Themen ist. Politikerinnen verschiedener Parteien werden nicht müde zu betonen, Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Und gleichzeitig ist, glaube ich, der Eindruck, den viele teilen, die Bundesregierung reagiert überhaupt nicht angemessen auf die Problemlagen wie hohe Mieten, hohe Energiekosten, was ja auch viel mit Wohnen zu tun hat, oder auch einfach fehlenden bezahlbaren Wohnraum. Wenn du jetzt nach einer Erklärung suchen müsstest, was würdest du sagen, woran liegt das?
Ja, also erstmal ist es immer einfach zu sagen, ja, das ist die soziale Frage und das ist ja so wichtig, ja, aber dann nichts zu tun. Ich bin zum Beispiel sehr froh, dass es jetzt ein Bauministerium gibt, das erste Mal auf Bundesebene. Das ist ja mal, zeigt ja, dass das Thema wichtig ist. Problem ist nur, ich habe das Gefühl, da wird nicht gearbeitet, aber kommen wir nachher noch zu. Ja, also woran liegt es ganz grundsätzlich? Ich glaube, es ist vor allem das Vertrauen darauf, die privaten großen Konzerne, Vonovia und Co., die werden es schon richten. Und die Politik muss denen nur irgendwie das Bett fein hübsch machen und dann läuft alles schon. Und das ist ein sehr großer Fehler, der dazu geführt hat, dass Sozialwohnungen in Deutschland verloren gehen. Also eine Zahl, 1990, nach der Wiedervereinigung hatten wir 3 Millionen Sozialwohnungen im Land. Mittlerweile sind es nur noch 1 Million. Ja? Dabei ist Deutschland gewachsen. Viele Metropolen platzen. Berlin beispielsweise, Leipzig, München, Hamburg, die Städte platzen aus allen Nähten. So, und das führt natürlich zu Verdrängung. Ja? Die Leute auf dem Mietmarkt müssen mit dem Ellbogen gegeneinander agieren. Und deswegen sind auch die Probleme, die damit einhergehen, nicht nur, ah, da findet jemand keine Wohnung, sondern gehen darüber hinaus. Also Rechtsruck, Armenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, alles hat damit zu tun, weil es am Ende dann dazu kommt, dass jemand, der selber nicht viel Geld hat, sagen wir mal, im Niedriglohnsektor arbeitet, plötzlich den Geflüchteten als Konkurrenz wahrnimmt und dann natürlich, man sagt, ja, jeder ist ja seines eigenen Glückes Schmiedes, ja, so ist das ja im Neoliberalismus. Und dann werden die Ärmsten oder die Armen und die Schwachen gegeneinander aufgehetzt. So, und die Politik hält sich dann fein raus, ja, und Vonovia hält sich auch fein raus, die kassieren schön ab. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das große Ganze, das Grundproblem, was wir sehen.
Ja, du beschreibst ja so ein bisschen, ich würde mal sagen, die grundlegende Haltung Markt statt Staat.
Ja.
Also auch wenn wir jetzt über aktuelle Politiken sprechen, es geht um Bauturbo, wo es eben nicht um Investitionen in den kommunalen Wohnungsbau geht oder um Fachkräftegewinnung, sondern es geht darum, möglichst viel einfach zu deregulieren im Bausektor. Aber was kann die gesellschaftliche Linke dem entgegenhalten? Mit welchem Grundverständnis muss man da rangehen?
Wohnen ist von öffentlichem Interesse, ist öffentliche Daseinsvorsorge, ist ein elementares Menschenrecht, gehört zum Existenzminimum dazu. Und ich weiß nicht, als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, die wir uns feiern, ist es ziemlich erbärmlich und erkläglich, wie schlecht viele Menschen in diesem Land wohnen und dafür aber ziemlich viel Geld bezahlen oder eben auch nicht wohnen können und dadurch ja auch in vielen anderen Lebensentscheidungen nicht mehr frei sind. Ne? Also die wollen dann irgendwo arbeiten, aber dann gibt es da eben keine Wohnung. Und das führt natürlich zu Problemen. Da müssen sie ein Auto sich vielleicht anschaffen, irgendwo außerhalb hinziehen, wo es dann wiederum weniger Bildungsangebote gibt für die Kinder. Also allerlei Probleme. Und all das führt dazu, dass so diese liberale Erzählung, jeder kann es selber schaffen, wenn man sich nur genug anstrengt, ja, an vielen Ecken und Enden nicht stimmt. Und deswegen ist aus linker Sicht ist völlig richtig, der Staat muss wieder mehr machen. Na, er muss mehr Geld ausgeben, das ist das eine. Er muss aber auch anders regulieren. Also die privat bauen, die privat vermieten, gibt ja auch schon etliche Wohnungen. Ist ja jetzt nicht so, dass man jede Wohnung neu bauen muss, ja, auch wenn 700.000 fehlen, so eine Zahl. muss man das anders regulieren. Und da ist ja einiges schiefgegangen. Also, wenn man nur an den Mietendeckel versucht, denkt aus Berlin, ja, der an sich ja einen Nerv getroffen hat, das hat man auch in der Debatte gemerkt, und vielen Abhilfe geschaffen hätte. Mir persönlich übrigens, als ich noch in Berlin gewohnt habe, auch. Der ist ja dann gescheitert, in Anführungszeichen, weil man gesagt hat, das müsste der Bund regeln und nicht nur das Land Berlin. Ja, aber deswegen, ja, strengere Regeln und selbst bauen und mehr Kohle ausgeben.
Mhm. Ich meine, da sind wir schon mitten im Thema. Ich glaube, in der Wohnungspolitik, da gibt es, glaube ich, viele Vertreter aus der Stadtplanung, aus der Stadtsoziologie. Du bist ja selber einfach Ökonom. Deswegen finden wir sozusagen auch spannend, diese Perspektive ein Stück weit mehr in diese Diskussion zu bringen, Wohnungspolitik. Du hast jetzt schon so ein paar Instrumente genannt. Was ist denn sozusagen aus einer volkswirtschaftlichen Sicht sozusagen die zentralen Mechanismen, um jetzt auf die Krise auf dem Wohnungsmarkt, auf die Wohnungsnot auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch auf diese steigenden Mieten zu reagieren?
Ja. Das Grundproblem beim Wohnen ist erstmal ökonomisch gesehen, dass es ja immer was dauert, bis man gebaut hat. Und deswegen ist immer das Risiko sehr groß, dass es nicht zusammenpasst, wie viele Einwohner man hat oder Wohnungsnachfrager und wie viel Angebot an Wohnungen man hat. Und wenn das auseinanderfällt, und das ist in vielen Metropolen der Fall, dann gibt es eben enorme Machtasymmetrien, sprich Vermieter können quasi alles verlangen. Wenn da 100, 200 Leute sich um eine Wohnung bewerben, ja, dann können sie in dem Mietvertrag quasi alles schreiben, was so gerade noch halbwegs rechtens ist, enorme Mietsteigerungen durchsetzen, Leute ausschließen und. Und das Problem kann man aber natürlich lösen, wenn man bereit ist, viel Geld auszugeben und im Zweifelsfall auch vielleicht eine Wohnung zu viel zu haben als eine zu wenig. Ich meine, wie sich eine Stadt entwickelt, passiert ja auch nicht über Nacht. Also, dass wir Metropolen haben, die immer mehr Zuzug haben, so, das kann man absehen. Man kennt die Demografie, wie viele Alte gibt es, wie viele Junge kommen nach, wo wollen die studieren, so, da kann man schon einiges dran ablesen. Und, ist also ökonomisch zu tun, wenn die Privaten nicht bauen, weil es nicht profitabel ist? Oder aber wenn die Privaten nicht das Richtige bauen, das kommt ja auch noch hinzu, die Privaten bauen nämlich sehr gerne Einfamilienhäuschen. Mhm. Das ist aber erstens, also das mag zwar so noch immer der Mittelschichtstraum sein, den sich jede Familie irgendwie erfüllen will, geht aber vom Platz her meistens nicht auf, ist auch ökologisch nicht besonders sinnvoll, weil es nicht energieeffizient ist. Also davon sollte man so ein bisschen Abstand nehmen. Also wenn die Privaten zu wenig oder nicht das Richtige bauen, dann muss es nun mal der Staat bauen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Bauministerin selber irgendwie die Schippe in die Hand nehmen muss, ja, und Mörser und Spachtel, sondern sie muss eben das beauftragen. Am Ende sind es private Firmen, die Dinger bauen, nur der Staat muss eben als Auftraggeber da fungieren. Und denen eben sagen, was der bauen will, unter welchen Bedingungen. Und ja, dann kann man darüber reden. Da gibt es ganz viel kleinteilig nachher, ob das, wie viel Einfluss der Bund haben soll, ob man das nicht lieber von den Kommunen machen lässt, weil die ihre Städte am besten kennen, ja, wie man die Förderprogramme strickt, all sowas. Das sind aber nachher Detailfragen. Erstmal geht es darum, es muss einen Vertreter des Staates geben, der den Auftrag erteilt, jetzt soll gebaut werden hier. Und ich bin bereit, dafür zu zahlen. Und ich sorge dafür, dass es erstens energieeffizient ist, zweitens ins Städtebild passt und drittens natürlich sozial verträglich. Ja, also, dass die Miete, die danach verlangt wird, nicht absurd ist und dass die auch lange sozial verträglich bleibt und nicht nur 15 oder 20 Jahre und dann plötzlich erobert wird von Vonovia und Co. und dann sich die Miete plötzlich verdreifacht. Das ist ja auch was wir sehen, wenn die aus der Sozialbindung rausfallen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja? Also, ich meine, in Deutschland wird seit Ewigkeiten gebaut. Ja? Wohnen ist jetzt kein neues Problem. Ja, es muss energieeffizienter sein. Wir haben in vielen Städten Platzmangel. Das macht es ein bisschen komplizierter. Aber für Ökonomen ist das ganze Thema trotzdem noch relativ trivial. Ja, schätz ab, wie viel Wohnraum du brauchst und sorg dafür, dass es genug gibt und dass derjenige, der es gibt, vernünftig reguliert wird und dann ist die Kiste fertig. Also man muss das jetzt nicht verkomplizieren.
Ja. Ich meine, ich glaube sozusagen, Niklas und ich sind uns auch irgendwie als Linke ja einig, dass wir eben auch diese Neubaufrage nicht einfach vernachlässigen dürfen. Ich glaube, das ist auch vielleicht eine Position, die nicht immer von allen in der Linken irgendwie so gesehen wird, aber ich glaube, da sind wir uns auch total einig. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja eine ganz spezielle Situation, denn wir haben auf der einen Seite ganz, ganz viele Leute, die nach Berlin, nach Deutschland gezogen sind, nach wie vor wächst die Bevölkerung. Aber wir brauchen also auf der einen Seite viele neue Wohnungen, auf der anderen Seite bricht der Neubau gerade massiv ein. Ne? Also wir haben sozusagen historische Niedrigstände, was die Baugenehmigung angeht. Wir haben eine wachsende Krise auch in der Bauwirtschaft. Da gehen tatsächlich ja auch die ersten Projektentwickler pleite. 30.000 Stellen sollen in der Branche dieses Jahr irgendwie verloren gehen. Die Bundesregierung plant jetzt ein bisschen mehr sozialen Wohnungsbau zu betreiben als so eine Maßnahme. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und auf der anderen Seite soll es auch so eine Sonderabschreibung geben, die den Wohnungsbau irgendwie wieder ans Laufen bringen soll. Was wäre denn aus deiner Perspektive sozusagen jetzt sinnvoll, damit man tatsächlich auf diese Krise reagiert? Also damit wir eben nicht tausende Arbeitsplätze verlieren, damit wir tatsächlich auch die Wohnung schaffen, die wir brauchen.
Ja, auch da ist die Antwort einfach. Also jetzt muss es eine Offensive geben von staatlichem Sozialwohnungsbau, denn das sind die, die vor allem fehlen, günstige Wohnungen, und die kann man dann eben, wenn der Staat Auftraggeber ist, auch mit hohem Effizienzstandard bauen lassen. Ja, das ist dann gleich ein doppelter Gewinn, sowohl fürs Klima als auch für die soziale Situation und die Mietkostenkrise. Und wie kann man das machen, ganz konkret? Also die Industriegewerkschaft IG Bau, die fordert ein 50 Milliarden Euro Sondervermögen, das ausgegeben werden soll von der Bauministerin, um Aufträge zu verteilen in der Privatwirtschaft, eben nach Vorstellungen des Staates dann zu bauen. Ja, das halte ich für sehr sinnvoll. Das will leider unsere Bauministerin, die übrigens von der SPD ist, Clara Geywitz, die will das nicht, denn die hat das Zitat gebracht, ich habe es mir eben nochmal rausgesucht. Es war auch ein Vorschlag, den Ricarda Lang, die Grünchefin, mal gemacht hatte. Das hat dann Geywitz im NTV-Interview abgeschmettert mit dem Zitat, Moment, es war wirklich, also, es war wirklich sehr entlarvend. Ah, wo habe ich es denn? Ach so, was man nicht machen sollte, wenn die Verfassung eine Schuldenbremse vorsieht, jetzt einen Schleichweg zu finden. Bedeutet im Klartext, sie will sich lieber an die Schuldenbremse klammern, als zu bauen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also, du wirst Ministerin, kriegst ein eigenes Ministerium. Es wird vorgeschlagen von Gewerkschaft, denen du eigentlich recht nahestehen solltest, und vom Koalitionspartner, du sollst 50 Milliarden Sondervermögen kriegen. Du hast eine Baukrise und der Kanzler. Das finde ich ja das Bemerkenswerte. Der hat sich ja bei der Bundestagswahl 21 daran messen lassen, dass er 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen will. Ja, davon 100.000 Sozialwohnungen. Und der ist massiv gescheitert. Kläglich gescheitert. Mhm. Ich glaube, 230.000 waren es im Neubau und davon nur 23.000 Sozialwohnungen. Muss man sich mal vorstellen, das ist 77% am Ziel vorbei. Wenn man so in der Schule seine Klassenarbeiten geschrieben hätte, hätte man es nicht besonders weit geschafft. Ja. Und die Ministerin will kein Geld, ja, weil sie sich an die Schuldenbremse kettet. Wir haben noch einen anderen Vorschlag, denn man braucht noch nicht mal dieses Sondervermögen. Man könnte auch einfach direkt der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA, mehr Eigenkapital geben. Das Gute an der Schuldenbremse ist, es gibt wenig Gutes daran, aber eine gute Sache ist, dass Beteiligungen, also wenn der Staat Unternehmen kauft oder wenn er Unternehmen verkauft, dass diese Gelder nicht unter der Schuldenbremse zählen. Die werden rausgerechnet. Finanzielle Transaktionen ist hier das Stichwort. Das heißt, man könnte der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die 50 Milliarden noch einfach als Eigenkapital rüberschieben und dann sagen, bitte baut ihr doch, beziehungsweise lasst bauen. Es wurde sogar mal geplant. Es gab, nannte sich dann damals Wohnraumoffensive. Da sollte die BIMA loslegen. Bis heute hat die, glaube ich, keine 200 Wohnungen selber gebaut. Also es ist wirklich eine Bankrotterklärung. Und ja, das ist peinlich. Da sollte man mal anfangen. Besonders Fremdscham kriege ich immer, wenn Frau Geiwitz dann in Interviews erklärt, dass sie 18 Milliarden Euro jetzt vorgesehen haben für den sozialen Wohnungsbau. Das klingt dann total viel. Was sie nicht dazu sagt, das ist über 6 Jahre gerechnet. Ja, sind 3 Milliarden pro Jahr. So, und das ist angesichts dieser Krise, ihr habt die Zahlen genannt. Ja, Baugenehmigungen brechen ein, Stornierungsquote auf Rekordhoch, jedes zweite Bauunternehmen klagt über Auftragsmangel, sind diese 3 Milliarden, also ein absoluter Witz. Und da sollte man ran, welchen Weg man auch immer findet, ob über die BIMA, ob über ein Sondervermögen, ob man Geld im normalen Haushalt freischaufelt, ob man Kommunen entsprechend entlastet, damit die das Ding auflegen, egal, nur bitte macht was.
Ja, voll. Also ich meine, bei den Zahlen zum sozialen Wohnungsbau muss man ja auch noch so sagen, dazwischen liegt ja auch noch eine Wahl, ne? Also die planen jetzt quasi bis 2027 und es wird ja nächstes Jahr gewählt, also mal schauen, wie das weitergeht. Ein Mechanismus, der jetzt ja vorgeschlagen wurde im Rahmen von diesem Wachstumschancengesetz, ist ja diese Sonderabschreibung. Vielleicht kannst du nochmal so ganz kurz erklären, was ist das eigentlich genau und was verspricht man sich damit und ist das eigentlich ein wirklich gutes Instrument?
Ja, Abschreibungen sind dafür da, dass wenn Unternehmen investieren, sie quasi diese Investitionskosten von den Gewinnen abziehen können und damit weniger Steuern zahlen. Ja, damit, weil man sagt, wenn ich mir jetzt ich sag mal, man kauft sich eine Maschine, die Maschine soll über 20 Jahre was produzieren. So, dann schreibt man über 20 Jahre diesen Wert der Maschine ab, weil man sagt, man muss eben 20 Jahre eine neue kaufen. Und so geht das eben auch im Wohnungsbau. Und da wurde jetzt vorgeschlagen, um einen Anreiz dafür zu schaffen, dass die Privaten jetzt schneller investieren, diese Abschreibungssätze zu erhöhen, sogar degressiv zu machen. Da waren sogar 12% Abschreibung mal vorgesehen. Mittlerweile sind es nur noch 6%. Aber die würden also dazu führen, im absoluten, also Klartext, einfach nur die privaten Firmen können mit diesen Abschreibungen ihre Gewinne kleinrechnen, müssen weniger Steuern zahlen, ergo es lohnt sich dann mehr für die, jetzt zu investieren. Das ist ein bisschen das ist so der Grundgedanke dahinter. Und das Problem daran ist, dass also die privaten Firmen, gerade in der Baubranche, da ist ohnehin viel konzentriert. Man kennt einige wenige große Player, denen extrem viel gehört. Das sind die, die am meisten davon profitieren. Diese Abschreibung nimmt nicht Rücksicht darauf, was gebaut wird, für wen gebaut wird, mit welchem Standard gebaut wird. Das heißt, man lenkt das gar nicht in die richtige Richtung. Unter Umständen entstehen da jetzt also schicke Einfamilienneubauten für Bankmanager und Fußballspieler. So, die braucht das Land jetzt nicht unbedingt neu und die werden damit genauso gefördert. Und deswegen ist das sagen wir mal, besser als nichts, besser als würden sie gar keinen Impuls geben, aber es trifft eben die Falschen, ist der völlig falsche Hebel, den man da bedient. Und es folgt auch wieder so ein bisschen der Logik, dass der Staat sich zu abhängig macht von den Großen, von Vonovia und Co. Wenn die ankündigen, oh, für uns lohnt sich das Bauen gerade nicht, weil ja die Baukostenpreise sind so nach oben gegangen, die Baumaterialien so teuer geworden und der Zins so hoch. Ja, wir können jetzt nichts machen. Und Frau Geiwitz sitzt da in ihrem Ministerium und denkt sich, scheiße, was passiert denn mit meinen Zielen? Geht ins Interview und sagt, an den Zielen halte ich aber trotzdem fest. Ja, dann was machen? Ja, da kann man sich nur also anbiedern bei der Privatwirtschaft, bei Vonovia und dann eben deren Vorschlägen folgen. Die würden natürlich noch viel mehr wollen, ja, am liebsten auch noch Umsatzsteuer weg und andere Förderungen mit absahnen und Subventionen. Nur man schmeißt da Geld in ein kaputtes System, ja, in einen gierigen Rachen, der gar nicht genug bekommen kann. Und da werden die Mittel besser ausgegeben, wenn man selber eben als Staat baut bzw. bauen lässt und beauftragt und eben selbst Kontrolle darüber hat, ja.
Ja, also ich glaube, da können wir nur zustimmen und können festhalten, sozusagen mehr Staat statt Markt. Lass uns nochmal zu öffentlichen Bauprogrammen zurückkommen. Mhm. Du hast ja schon einen Weg beschrieben, wie die Bundesregierung das machen könnte. In Berlin hat die Linke zum Beispiel vorgeschlagen, ein kommunales Wohnungsbauprogramm zu machen. Das soll auch funktionieren. Mhm. Transaktionskredite, die als Eigenkapital zur Verfügung den hier in Berlin 6 landeseigenen Wohnungsunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Seit der Föderalismusreform 2006 liegt ja auch die Zuständigkeit für den sozialen Wohnungsbau erstmal bei den Ländern. Ich glaube, kann man auch mal ein Fragezeichen dran machen, ob das so eine sinnvolle Idee ist. Aber wir müssen vielleicht nochmal ganz konkret auch darüber sprechen, wenn wir jetzt über die Länder sprechen. Also wenn man auf den Bund nicht warten kann, welche auch Finanzierungsinstrumente hätten denn die Bundesländer, um den kommunalen bezahlbaren Neubau tatsächlich auch nach vorne zu bringen? Gibt es andere Möglichkeiten vielleicht als auf Bundesebene? Sind die eingeschränkter? Was kann man da machen?
Grundsätzlich sind die Länder eingeschränkter, weil deren Schuldenbremse strenger ist als die des Bundes. Ansonsten können die aber natürlich auch, wenn die die Mehrheiten haben, über Sondervermögen oder eben über landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, so ähnlich wie die BIMA das auf Bundesebene ist, das abwickeln. Sie könnten auch eine neue gründen, weil dann greift immer die Logik, dass das als Beteiligung an einer Firma gilt und die greift nicht unter der Schuldenbremse. Das ist dann eine Anlage, nicht eine Ausgabe. Technokratische Probleme in unserer Schuldenbremsenwüste. Aber wenn der politische Wille da ist, das ist immer das, was ich sage, dann findet man auch einen Weg, um das Geld auszugeben. Das Problem Schuldenbremse, da können wir auch jetzt 3 Stunden drüber reden, dass das ganz grundsätzlich im Weg steht. Aber hier manifestiert sich das Problem Schuldenbremse natürlich insofern, dass ganz klar wird, der Zweck der Schuldenbremse ist auch, den Staat in seiner Handlungsfähigkeit zu beschränken, um den Privaten mehr Spielraum zu lassen. Und das zeigt sich ja besonders, wenn dann eine Ministerin, ich kann mal ganz kurz Bundesebene als Beispiel, wird auf Landesebene wahrscheinlich nicht anders sein. Wenn Minister sagen, nee, also wegen der Schuldenbremse, wir können nicht mehr machen, wir wollen nicht mehr machen, stattdessen aber den Privaten auch noch Geld obendrein in den Rachen schieben. So, und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das heißt, ja, im Idealfall würde man erstmal ganz grundsätzlich an die Schuldenbremse rangehen, damit der Staat generell viel mehr machen kann. Da ist ja Wohnen noch nicht das einzige Problem. Aber um, sage ich mal, so einer akuten Krise, wie wir sie nun mal haben, Herr zu werden, wäre das erstmal sinnvoll, die Lücken der Schuldenbremse, die Löcher, die es in diesem Gesetz gibt, und da gibt es einige, die zu nutzen.
Ich meine, wir müssen, glaube ich, einfach nochmal insgesamt, das ist ja auch ein bisschen das Ziel der Folge, über die Frage sprechen, welche Finanzmittel stehen eigentlich zur Verfügung. Ich meine, Deutschland redet ganz viel über das Urteil zum Sondervermögen, sinkenden Steuereinnahmen. Und jetzt noch Wirtschaftskrise etc., da scheinen die Finanzmittel in Zukunft ja grundsätzlich eher knapp, so wird es vermittelt. Und bezogen auf den Bereich Wohnen bedeutet das dann immer, dass jetzt der Wohnungsneu, also sozusagen, dass jetzt immer argumentiert wird, naja, die Mieten im Bestand müssen steigen, damit man damit refinanziert, dass man eben den teureren Neubau auch machen kann, so auch bei den kommunalen Wohnungsunternehmen in Berlin. Vielleicht können wir nochmal ein für alle Mal mit diesem Mythos sozusagen tatsächlich aufräumen, oder vielleicht kannst du das nochmal erklären, warum wir uns hier nicht auf eine falsche Fährte locken lassen sollten. Das Geld ist gar nicht knapp.
Geld ist nicht knapp, genau. Das sieht man ganz pragmatisch. Ja, am 27. Februar 2022 hat Olaf Scholz in der Nacht vorher plötzlich 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr erwirtschaftet. Ja, war ja ganz fleißig und emsig in der Nacht. Nein, wenn politischer Wille da ist, dann kann man erklären, dass man 100 Milliarden Euro auf ein Problem wirft. In dem Fall das Problem Bundeswehr. Und das zeigt, ja, also was knapp ist, ist nicht Geld, es ist der Wille. Geld wächst auch nicht auf reichen Menschen, ja, oder auf mächtigen Immobilienkonzernen, sondern Geld erzeugt der Staat selber. Ja, es ist staatliches Geld und deswegen kann er mehr davon ausgeben. Theoretisch unendlich, so viel, wie er ausgeben will. Ganz praktisch haben wir eben solche politischen Grenzen wie die Schuldenbremse. Und am Ende müssen es natürlich Leute bauen und umsetzen. Ja, also Handwerker, Ingenieure, Planer, all das braucht man, um Wohnungen zu bauen und noch viel mehr Materialien. Das kann natürlich auch knapp werden. Ja. Und gerade da stellt sich auch die Frage im Übrigen, lohnt es sich eigentlich, unsere realen Ressourcen die Menschen, die Handwerker, die Ingenieure, die Materialien für schicke Einfamilienhäuschen aufzuwenden oder für viel effizientere, größere Bauten, Sozialwohnungen etc. Ja? Und wenn man darüber nachdenkt, kommt man natürlich zu der Schlussfolgerung, letzteres wäre deutlich besser. Was knapp ist, ist menschliche Schaffenskraft. Was nicht knapp ist, ist Geld.
Mhm. Letzte Frage, wir sind schon fast am Ende angekommen, aber wir können dich quasi hier gar nicht gehen lassen, ohne nochmal über das Thema Vergesellschaftung auch zu sprechen. Also wir haben jetzt ganz viel über den Wohnungsneubau gesprochen und Investitionen in den Wohnungsneubau, aber ein anderes Thema, was ja nicht nur Berlin, sondern auch viele andere Städte, glaube ich, bewegt, ist die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne. Gab es ja in Berlin auch vor mittlerweile 2,5 Jahren erfolgreichen Volksentscheid. Ich glaube jetzt gerade erst vor ein paar Tagen kam ein, Gutachten will man es nicht nennen, es gab irgendwas vom Rechnungshof, was nochmal gesagt hat, also 42 Milliarden Euro würde das hier kosten, diese 240.000 Wohnungen, die im Raum stehen, zu vergesellschaften, kosten. Und das wird immer ins Feld geführt, als deswegen ist das ganze Anliegen natürlich nicht umsetzbar. Was würdest du dem entgegnen? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gäbe es aus deiner Sicht für ein Land wie Berlin, tatsächlich die Vergesellschaftung von 240.000 Wohnungen umzusetzen?
Einfach. Man verkauft Staatsanleihen im Wert, Länderanleihen in dem Fall, im Wert von 42 Milliarden Euro, weil es so wenig Bundesanleihen gibt und deutsche Anleihen generell sehr beliebt sind, würden sich die Banken und die Kapitalmärkte sehr darüber freuen. Ja? Und diese 42 Milliarden Euro überweist man dann an denen man die Wohnungen abkauft. Die Schuldenbremse sitzt da ganz entspannt und macht nichts, denn das ist ja eine finanzielle Transaktion, eine Anlage und keine Ausgabe. Und deswegen steht die Schuldenbremse dem gar nicht im Weg. Wenn man hingegen anders das erst über irgendwelche höheren Steuern einnehmen will, zum Beispiel die Erbschaftssteuer zu erhöhen, die in die Länderkassen kommt, oder eine Vermögensteuer einzuführen, die dann in die Länderkassen kommt, beides wäre ganz grundsätzlich sehr richtig, dauert aber natürlich eine Ewigkeit und ist wieder eine komplett neue Diskussion. Es ist schon hart genug, Enteignung durchzusetzen. Da hat man jetzt die Mehrheit in einem Volksentscheid ja für gehabt. Riesenerfolg. Die sollte man jetzt, glaube ich, nicht dadurch riskieren, dass man gleichzeitig die Leute auch noch von der Vermögen- und Erbschaftssteuer überzeugen will. Weil, das ist ein eigener, sehr schwieriger Kampf mit noch mal deutlich mehr Lobbygegnern auf der anderen Seite. Und stattdessen, kann man das Geld einfach ausgeben. Im Übrigen kriegt das Land, wenn die Wohnungen dem Land gehören, ja auch zukünftig Mieteinnahmen. Also es sind auch nicht 42 Milliarden, die einfach weg sind, sondern natürlich über die Zeit auch wieder in die Kassen fließen. Ja, also das ist Finanzierungsfrage, würde ich sagen, ganz entspannt. Gibt wahrscheinlich rechtlich deutlich kompliziertere Fragen in dem Ganzen, als die Kohle zu überweisen.
Das ist schon mal eine gute Nachricht.
Genau, also wir haben gelernt, weder der kommunale Wohnungsbau noch der soziale Wohnungsbau noch die Vergesellschaftung scheitert am Geld, sondern sie scheitert am Ende an der Politik. Daran lässt sich ja vielleicht... Willen, ja. Daran lässt sich ja vielleicht noch was drehen. Danke Maurice, dass du bei uns warst. Es war sehr spannend und wir hören uns ja vielleicht mal wieder.
Danke für die Einladung. Toll, dass ihr diesen Podcast macht.
Jo, bis dann.
Danke. Ciao.
Ciao, ciao.